So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch noch. Schön, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass ihr und du da bist. Gemeinsam dürfen wir uns ausrichten auf ihn, den guten Hirten. Von gerade diesem guten Hirten war im Psalm 23 die Rede. Der Psalm 23, ein ganz besonderer Psalm, der heute auch so ein Stück weit eben dieses Thema von dem Gottesdienst auch mit markiert. Der gute Hirte. Wir kommen ja von Ostern. So der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen in der Dekoration. Noch kann man solche süßen kleinen Lämpchen aus der Osterdekoration mit rausholen. Gerade an Ostern ist ja das Lamm auch mit eines der großen Symbole, das immer mal wieder mit auftaucht. Heute wollen wir den guten Hirten in den Mittelpunkt stellen. Ein Hirte, der kümmert sich um Schafe. Gerade als kleiner Junge, so im Alter von 6, vielleicht sogar auch dann noch etliche Jahre danach noch, war mein größter Wunsch eigentlich Cowboy zu werden. Das ist jetzt nicht ganz ein Hirte, aber doch auch ein Viehhirte. Ja, genau. Cowboy, ja, genau. Also gerade als kleiner Junge ist das ja total spannend, wenn man sich das anschaut. So ein Cowboy, was der für ein Leben führt. Der darf draußen zelten, der darf immer Feuer machen. Und das sieht alles so urig und romantisch aus, wenn man es auch als kleines Kind in verschiedenen Filmchen mitsieht, egal ob es jetzt Lucky Luke ist oder irgendwas anderes. Der Cowboy als so ein Idealbild eines Hirten. Auch das ist lange Zeit so gewesen, also so ein bisschen überromantisiert, dieses Leben eines Cowboys in völliger Freiheit. Das hatten einige Zigarettenhersteller auch für sich mal adoptiert in einer Zigarettenwerbung, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen zu wollen. Aber auch hier stand dieses Idealbild der Freiheit, der Unabhängigkeit, des so einfachen Lebens auch und dieses etwas sehr Wünschenswertes mit im Vordergrund. Aber wenn man dann doch tatsächlich mal in diese Lebenswelt eines Cowboys mit eintauchen würde, dann merkt man, hey, da ist nicht alles ganz so romantisch und nicht alles ganz so schön, wie es einem manchmal vorgestellt wird. Und ich glaube, in ähnlicher Weise ist es mit den Hirten auch. Der ein oder andere kennt das vielleicht auch aus so etwas wie einem Weihnachtskrippenspiel. Gerade Weihnachten ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her und trotz alledem arbeiten wir wieder darauf hin. Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus wird gefeiert. Und der eine oder andere kennt es aus einem Krippenspiel. Auch da tauchen die Hirten mit auf. Hier vielleicht sogar eher noch mit diesem Gedanken. Ja, die Engel verkünden den Hirten, den Ausgestoßenen der Gesellschaft, denjenigen, die nicht mal bei den Leuten im Dorf wohnen, sondern draußen auf dem Feld in der Kälte ausharren müssen. Den verkünden die Engel die frohe Botschaft, dass Jesus Christus, der Heiland, geboren ist. Auch hier werden wir schon mit reingenommen. Hey, so ein Hirtenleben. Das ist ja schön, dass uns das als ideal vorgestellt wird, aber das ist echt nicht leicht und auch gesellschaftlich nicht unbedingt sehr hoch geachtet. Ein Hirte ist nun mal kein Arzt. Ein Hirte ist auch kein Anwalt. Und trotz alledem ist der Hirte so ein Stück weit ein Idealbild. Gerade auf dieses Bild möchte ich mit euch heute Morgen auch so ein bisschen schauen. Vor 2 Wochen, da haben wir Ostern gefeiert. Und in 5 weiteren Wochen, da feiern wir schon wieder Pfingsten. Eine ganz besondere Zeit, diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, in der wir uns gerade befinden. Im Neuen Testament ist es die Zeit, in der Jesus Christus als Auferstandener den Menschen begegnet. Diese Zeit, in denen dürfen die Leute erleben, Jesus Christus, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das, was wir an Ostern uns immer wieder neu in Erinnerung führen, und das haben die erlebt. Gerade in dieser Zeit. Jesus Christus, der Auferstandene, ist ihnen begegnet. Sie durften Gemeinschaft mit ihm haben. Sie durften ihre Fragen loswerden und er hat geantwortet. Und gerade auch auf so ein bisschen Fragen und Antworten, da wollen wir auch heute in diesem Text so ein Stück weit mit drauf eingehen. Jesus Christus, er ist dann später an Himmelfahrt eben in den Himmel aufgefahren, zu Gott dem Vater an seine rechte Seite. Und das ganze 10 Tage vor Pfingsten. Gerade diese historischen Ereignisse, sie legen es auch eben heute so ein Stück weit, 2000 Jahre später, ein wenig nahe, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Was ist geschehen? Gerade in dieser Zeit, in der Jesus Christus als Auferstandener unterwegs war. Heute möchte ich mit euch gemeinsam eintauchen in eine Geschichte aus Johannes 21, die uns dort berichtet wird. Hier geht es um 7 Jünger, die uns noch nicht den Text einblenden. Den brauchen wir gleich erst. Erst noch ein wenig Hinführung. Noch ein wenig nehme ich euch mit in die Geschichte hinein. 7 von diesen verbleibenden 11 Jüngern, sie haben sich auf den Weg gemacht an den See Tiberias. Sagt einem vielleicht nicht unbedingt was? Das ist ein anderer Name für den See Genezareth. Vielleicht sagt einem das etwas. Gerade wenn wir uns im Land Israel befinden, dort gibt es nur 2 wirklich große, markante Seen. Das ist einmal der See Genezareth, etwas im nördlicheren Bereich gelegen, verbunden mit dem Jordan. Und der Jordan fließt vom See Genezareth einfach gerade schnurstracks Richtung Süden bis ins Tote Meer. Das Tote Meer, das sagt einem vielleicht gerade noch auch etwas, wenn man mal Salz hört, Salz vom Toten Meer oder sonst was. Aber egal, ob das nun unsere Geografie ist, mit der wir uns auseinandergesetzt haben oder nicht, wir dürfen einfach mal wahrnehmen, in Jerusalem, da hat sich ganz viel zugetragen. Und von Jerusalem aus, von den Geschehnissen auch um Karfreitag und um Ostern herum, brechen die Jünger auf, 150 Kilometer Richtung Norden, an ihre alte Heimat. 150 Kilometer, das klingt für uns auch 1,5 Stunden mit dem Auto, dann bist du vielleicht da. Ja, damals zu der Zeit nicht ganz so leicht. 150 Kilometer gehen nur zu Fuß. Und das dank der römischen Straßen vielleicht auch mal ein bisschen komfortabler, aber dann, wenn keine Straße da ist, dann eben über Feld und Wiesen. Und so kann man gut 3 Tage, vielleicht auch etwas länger, einen Fußmarsch dorthin machen. 3 Tage unterwegs, um an diesen See Genezareth zu kommen. Der Bericht von den Geschehnissen in Johannes 21 beginnt also mit 7 Jüngern, die 150 Kilometer nördlich von den letzten Ereignissen um Jesus Christus, um Ostern und Karfreitag herum, zum Fischen gehen. Nach diesen Ereignissen in Jerusalem sind die Jünger in ihre alte Heimat gereist. Vielleicht auch etwas total Übliches für sie damals, denn Jerusalem, das war der Pilgerort. Dort geht man immer mal wieder zu den großen Festen hin, aber sonst wohnt man ja eher in seiner Heimat. Man könnte schon fast sagen, dass sie, diese 7 Jünger, aber auch ein Stück weit in ihr altes Leben zurückgekommen sind. Sie fischen. Unter diesen Jüngern, unter ihnen ist auch Simon Petrus. Er wird uns auch im Predigttext selbst dann noch ein wenig weiter beschäftigen. Simon Petrus und sein Bruder Andreas, das sind 2 der Jünger, die Jesus einst 3 Jahre vor der Kreuzigung, in etwa 3 Jahre, zu ihnen hat er gesprochen: Kommt! Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Nachlesen könnt ihr das in Markus 1, lege ich euch gerne mal ans Herz, dass ihr da in die Geschichte mit hineinschaut, wenn ihr das wollt. Jesus beruft hier die ersten Jünger. Er sagt: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Diese Menschenfischer, sie sind es nun also, die in ihre alte Heimat zurückkommen, in ihren alten Beruf, Fische fischen. In eben dieser Geschichte, aber auch ohne Erfolg. Denn keinen einzigen Fisch fangen sie, obwohl sie die ganze Nacht gearbeitet haben. In dieser Situation begegnen diese 7 Jüngern eben dem auferstandenen Herrn. Neben einem Fischfangwunder, auf das man hier eingehen könnte, geht es hier aber auch vor allem um eine Begegnung. Und diese Begegnung ist es, auf die ich ein wenig genauer mit euch zu sprechen kommen möchte. Und dazu lesen wir am besten diesen Bibeltext aus Johannes 21, Vers 15 bis 19. Nun darfst du ihn einblenden. Dort heißt es, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihm zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir deinen Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir. Folge mir. Jesus holt Simon Petrus in seinem alten Leben ab und fordert ihn auf, ihm nachzufolgen, so wie er es einst 3 Jahre zuvor schon einmal getan hat. Folge mir, ich will dich zu Menschenfischern machen. Und nun nicht mehr zu einem Menschenfischer, sondern das Bild eines Hirten steht hier im Vordergrund. Weide meine Lämmer, kümmere dich um die meinen, meine Schäfchen, so wie hier in der Dekoration. Der Hirtenberuf, er wird in der Bibel mehrfach verwendet, eben auch in einem fürsorglichen Dienst, einem Idealbild, wie ich es vorher schon beschrieben hatte. Und dennoch waren Hirten eben auch verachtete Leute. Gerade zu der Zeit Jesu galt ein Hirte sehr, sehr wenig. Ein Hirte war durchaus auch einer, der dem kriminelle Machenschaften zugeschrieben wurde. Der kümmert sich doch nicht richtig um seine Tiere. Bestimmt zwackt er immer mal wieder was ab, egal ob es jetzt eine Locke von dem Schaf ist oder ob es die Schafsmilch ist, die er so unter der Hand auf dem Markt verkauft oder was weiß ich. Manchmal wird er sich vielleicht sogar auch ein Lämmchen schnappen und gar nicht erst berichten. Da wurde ein Lamm geboren. Nee, das bratet er sich selbst und führt es sich selbst zu Gemüte. Warum auch nicht, ne? Also ein Hirte, dem hat man alles Mögliche zugetraut. Und trotz alledem ist es die Bibel, die immer wieder sagt, dieses Idealbild eines Leiters, eines, der sich um jemand anders kümmert, ist der Hirte. Derjenige, der seine Schafe im Blick hat, sich für sie einsetzt, sich um sie kümmert. Es geht hier in dieser Geschichte eben nicht um so einen gesellschaftlichen Unterschied, sondern um das fürsorgliche Ideal. Was für ein Ideal der Fürsorge könnte man bei uns denn mit einführen? Gerade wenn wir in unsere heutige Zeit mit hineinschauen und denken, ja, was ist das Ideal eines fürsorglichen Menschen? Gibt es vielleicht Vorschläge aus den Reihen hier? Eine Mutter, das Ideal eines fürsorglichen Menschen, ja, sehr schön. Vielleicht auch ein Krankenpflegerin oder wie auch immer. Ein Trainer. Ein Trainer, ja, der trainiert dich, der kümmert sich darum, dass deine Muskeln aufgebaut werden oder dein Fett abgebaut, je nachdem, was du gerade brauchst. Ja, und so haben wir auch schon 3 verschiedene Bilder, die man dort mit aufgreifen könnte. Die Mutter, der Krankenpfleger oder der Trainer. Leute, die sich um einen Menschen kümmern oder auch um mehrere Menschen kümmern, die fürsorglich sind, die ihr Leben, ihre Zeit investieren für jemand anders. Und in ähnlicher Weise ist es dieses Idealbild, das hier prägt. Natürlich braucht man gar nicht davon reden, ja, eine Mutter, die ist herausgefordert, die muss ihr Kind auch erziehen und die muss dann auch mal sagen, nein, auch wenn das weh tut. Ein Pfleger, ja, wer weiß, was der so alles treibt. Die Person kann sich ja sowieso nicht bewegen oder manchmal kann die sich auch gar nicht ausdrücken. Wer weiß, was der Pfleger dann macht. Von wegen Pediküre. Ach, da habe ich keine Lust, jetzt die Füße von dem anderen anzufassen. Auch hier gibt es manchmal solche Vorbehalte, die in unseren Köpfen drin sind. Oder auch der Trainer. Ja, der hat gut reden. Der kann sagen, muss er hier 50 Sit-Ups machen, kriegt selbst vielleicht 10 hin oder sowas, aber gut quatschen kann er ja. Auch hier könnte man diese Idealbilder hinterfragen. Aber darum geht es nicht. Lasst uns einfach mal an diesem Idealbild festhalten. Ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert, um diejenigen, die ihm anvertraut sind. Er setzt sich ein für sie. Jesus Christus fordert Petrus heraus, führe meine Schafe zur Weide. Kümmere dich um die Menschen, die zu mir gehören. Ich vertraue sie dir an. Führe meine Schafe zur Weide, heißt es hier von Jesus. Viel ist im Leben von Petrus geschehen seit diesen letzten Ereignissen um Ostern herum. Aber nicht nur in seinem Leben, auch im Leben der anderen Jünger. Ich denke, Simon Petrus, auch wenn er hier im Fokus von dieser Geschichte steht und den anderen Jüngern in gewisser Weise auch immer wieder vorsteht, er ist genauso wie die anderen. Er ist nicht besser und nicht wirklich schlechter als die anderen. Bei ihm sehen wir ein ständiges Auf und Ab. Was das Leben selbst betrifft, aber eben auch was seinen Glauben betrifft. Zeiten, in denen er selbst Wunder gesehen hat, ja, sie durch ihn geschehen sind und auch an ihm. Wir erinnern uns, Petrus, diese Person, die im Neuen Testament auch als derjenige dargestellt wird, der mit Jesus Christus auf dem Wasser laufen kann. Was für eine unvorstellbare Geschichte. Auf dem Wasser laufen, der eine oder andere hat es in seinem eigenen Leben vielleicht auch schon mal ausprobiert, ist nicht weitergekommen als bis zum ersten Schritt. Jesus Christus und Petrus, die sind auf dem Wasser gelaufen. Ein Wunder, das hier geschehen ist. Ein Wunder an Petrus und mit ihm, durch ihn. Aber auch tiefe Rückschläge sind im Leben und im Glauben von Petrus zu finden. Da, wo er nicht begriffen hat, worum es geht, auch in der Beziehung zu Jesus Christus. Er gar Jesus von seinem eigenen Plan abbringen will. Herr, das kannst du nicht tun. Mach das nicht. Und Jesus ihm entgegnet, hinter mich, Satan. Ein richtiger Dämpfer, eine richtige Zurechtweisung, die Petrus hier erfährt. Ja, und dann auch der Tiefpunkt schlechthin in seinem Glauben und Leben, wie wir es im Neuen Testament dargestellt bekommen, zumindest bis zu diesem Punkt. Danach kommen auch noch einmal so ein paar Dämpfer im Leben vom Glauben des Petrus, aber darauf gehe ich nicht ein. Die Verleugnung, dass Petrus Jesus Christus selbst nicht einmal kennt. Und das schwört er sogar bei seinem Leben. Er verflucht alles Mögliche und sagt, ich kenne diesen Kerl nicht. Der Tiefpunkt schlechthin. Gerade in diesem ständigen Auf und Ab im Glauben sehe ich auch mich selbst in Petrus. Wie oft ist das genauso in meinem eigenen Leben und in meinem Glauben? Mal ist er tief verwurzelt und brennend für Jesus. Da möchte ich gerne mehr von ihm erfahren. Da möchte ich gerne in der Bibel lesen, Zeit mit Gott verbringen und im Austausch mit anderen über ja, ein unglaubliches Gefühl der Liebe, das mich durchdringt. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, in denen der Glaube gefühlt nur Beiwerk ist. Eine Nebensächlichkeit, so vieles scheint wichtiger zu sein. Leugne ich vielleicht sogar Jesus zu kennen? Vielleicht nicht mit Worten, aber in meinem Verhalten? Hier stellt sich das Gefühl ein, als ob Gott ganz, ganz weit weg ist. Oder ich ganz weit weg von ihm. Gerade wenn ich aus dieser Perspektive auf Petrus schaue und mich selbst in ihm wiederfinde, dann wirkt dieser Bibeltext, den wir gelesen haben, ganz anders auf mich. Vielleicht ja auch auf dich. Findest du dich auch so ein Stück weit in dieser Person von Petrus wieder? In diesem ständigen Auf und Ab vom Glauben? Mal ein brennender Glaube, mal die Sehnsucht nach mehr und dann doch auch wieder, ja, Glaube, den lasse ich mal links liegen. Hast du mich lieb? Dreimal muss sich Simon diese Frage stellen lassen. Und es ist erstaunlich, dass Jesus ihn hier mit Simon und nicht mit Petrus anspricht. Scheinbar ist Simon in diesem Moment eben nicht mehr Petrus, der Fels, an dem sich alles aufrichten könnte. Scheinbar ist Simon selbst unsicher darüber, wo er steht und welche Rolle er, der feige Verleumder, im Jüngerkreis noch spielen soll und kann. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Die ersten beiden Male gebraucht Jesus für dieses Verb des Liebhabens das griechische Wort agapao, ein Wort, mit dem die bedingungslose Liebe Gottes zu uns Menschen zum Ausdruck gebracht wird. Doch Petrus antwortet ihm mit dem griechischen Wort phileo, das etwas unverbindlicher ist und vielleicht eher diese zwischenmenschliche Art von Liebe beschreibt, eine brüderliche, freundschaftliche Liebe. Zweimal geht das so. Göttliche Liebe gegenüber brüderlicher Liebe. Zweimal verbindliche, rückhaltlose Annahme und ein uneingeschränktes Ja gegenüber dieser brüderlichen und freundschaftlichen Sympathie. Erst als Jesus zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb, gebraucht er auch hier dieses Wort Filio. Und damit begibt sich Jesus hinab auf die Stufe des Simon Petrus. Er kommt ihm entgegen, auf Augenhöhe. Und wieder antwortet Petrus, ja, ich habe dich lieb. Und wieder spricht er von dieser brüderlichen Liebe. Denn so lieben, wie er von Jesus geliebt wird, das kann Petrus vielleicht in diesem Moment gar nicht versprechen. Er hat in den zurückliegenden Tagen erkannt, dass er dann, wenn es wirklich eng wird, wenn es hart auf hart kommt, nicht für sich selbst garantieren kann. So lieben, wie er von Jesus geliebt wird, das will und das kann er vielleicht in diesem Moment nicht für sich in Anspruch nehmen. Gott, du liebst mich über alle Maßen, in einer unvorstellbaren Art und Weise. Herr, und ich möchte dich lieben, aber ich glaube, ich kann dich nicht so lieben, wie du mich liebst. Das kommt so ein Stück weit zum Ausdruck, gerade in diesen Fragen. Liebst du mich? Ja, ich habe dich lieb, im Deutschen ausgedrückt, gerade in diesem Text, in dem wir gelesen haben. Wie ist es bei uns, wenn Jesus uns fragt, liebst du mich? Wir dürfen uns immer wieder vor Augen führen, Jesus Christus liebt uns bedingungslos. Mit einer göttlichen Liebe, die tief und durchdringend ist, eine Liebe, die ihm sein Leben gekostet hat. Liebst du mich? Mit einer tiefen, unbeschreiblichen und bedingungslosen Liebe. Liebst du mich? Geht es uns vielleicht ähnlich wie Simon Petrus? Gestehen wir uns insgeheim ein, wir können Gott oftmals nicht bedingungslos lieben, mehr so auf eine menschliche Art vielleicht, aber ihn allem anderen voranstellen? Da machen wir doch auch nur allzu oft Fehler. Wenn unser Glaube von uns abhängig wäre, dann wären wir ganz schön verloren. Denn wir würden an unserer Unzulänglichkeit und unseren Fehlern scheitern. Vielleicht ähnlich wie Petrus bei der Verleugnung von Jesus Christus gescheitert ist. Doch zwischen der Verleugnung von Petrus und dieser Begegnung mit Jesus am See Genezareth, dort steht dieses Kreuz. Und was bedeutet das Kreuz? Es bedeutet, du Petrus, ich liebe dich. Deine Schuld, Sie ist nicht das Ende unserer Beziehung. Es gibt die Chance für einen neuen Anfang, für Vergebung. Gott hat die Kraft, neues Leben zu schaffen. Du, Petrus, du wirst noch gebraucht. Und deshalb endet dieser Predigttext auch nicht mit der Klärung einer Beziehungsstörung zwischen Jesus und Petrus. Nicht mit der Klärung dessen von wegen, hey, du kannst nicht der göttlichen Liebe entsprechen. Also komme ich auf deinen Standard runter und ja, wir sind auf einer geschwisterlichen Ebene und da ist die Liebe völlig okay. Jesus sagt, weide meine Schafe. Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus hat noch einen weiteren Höhepunkt, denn Vergebung, sie hat etwas mit Zukunft zu tun. Weide meine Schafe. Er traut diesem Jünger eine neue Aufgabe zu. Petrus wird wieder in sein Amt eingesetzt. Jesus beruft nicht neue oder andere Jünger an seine Stelle. Christus baut seine Kirche durch Menschen. Menschen, die oftmals auch Fehler gemacht haben. Durch Menschen, denen ihre Schuld vergeben worden ist. Darum dürfen auch wir in Kirche und Gemeinde mitmachen. Wir dürfen an seinem Reich mitbauen. Es ist nicht entscheidend, ob wir noch niemals etwas falsch gemacht haben, ob wir frei von Schuld sind oder eben keine Fehler mehr aufweisen. Fast alle Leute in Gottes Führungsmannschaft, von denen wir in der Bibel lesen, haben einen ordentlichen Knick auch in ihrer Biografie. Wir lesen in der Bibel von einer langen Latte von Fehlern, Irrtümern und Schuld. Abraham, Mose, David, sie alle gehören dazu. Doch auch aus Umkehr und Vergebung erwächst in ihnen eine neue Kraft. Weide meine Schafe. Das ist der alte und der neue Auftrag, den Jesus Petrus erteilt. Wohlgemerkt, der Auftrag lautet nicht, weide deine Schafe, sondern weide meine Schafe. Petrus wird hier nicht zum selbstständigen Unternehmer erhoben, der eine eigene Gemeinschaft gründen und erhalten soll. Jesus ist es, der Hirte ist und bleibt. Aber Petrus, er ist sein Mitarbeiter. Der Hochmut, mit dem Petrus vielleicht das eine oder andere Mal auch zu kämpfen hatte, er ist vergangen. Mit seiner eigenen Kraft ist er in die Sackgasse gelaufen. Jetzt verlässt er sich auf Jesus, der ihn führt. Die Menschen um ihn herum soll er weiden. Ganz nach dem Bild des guten Hirten ihm folgen, Jesus Christus nachfolgen. Letztlich in den Spuren des guten Hirten wandeln und selbst zu einem Hirten werden für andere. Folge mir. Das ist die abschließende Aufforderung, die an Petrus ergeht. Eine Aufforderung, die auch uns gilt. Denn in diesem Jesus, ihm diesen Jesus folgen, da wird gerade die Liebe praktisch. Im Weiden der Lämmer wird die Zustimmung zur Liebe auf den Prüfstand geführt. Unser Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, soll sich ganz praktisch erweisen. Auch wir selbst, wir sind auch herausgefordert, in diesem Leben nicht nur auf uns zu schauen. Gerade im Bild vom guten Hirten sind wir Schafe unseres Herrn. Wir sind es, die von ihm durch das Leben geführt werden, zu einer grünen Aue, so wie wir es in Psalm 23 gehört haben. Wir sind es, die zu frischem Wasser geführt werden und auch, die er begleitet durch das Tal des Todesschatten hindurch. Und doch sind wir auch mehr als nur Schafe. Wir sind diejenigen, die ihm folgen sollen. Ihm folgen und seine Schafe weiden. Unsere Liebe zu ihm ganz praktisch unter Beweis stellen. Ja, Jesus Christus hat seine Liebe für uns, sein Leben gekostet. Und was kostet uns die Liebe zu Jesus? Ich glaube, Wenn wir einfach nur hier stehen bleiben würden und sagen würden, ja Herr, es reicht, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe. Das brauche ich gar nicht umsetzen, das braucht mich in meinem Leben gar nichts kosten. Was drücken wir dadurch aus? Wenn uns die Liebe nichts wert ist, nicht auch unseren Einsatz, unser Leben vielleicht sogar, Liebe soll uns etwas wert sein. Was ist dir die Liebe, die Nachfolge Jesu Christi wert? Gerade hier dürfen wir ja doch auch, vielleicht ähnlich wie Petrus, erkennen, es geht um Nachfolge. Es geht darum, dass ich mein ganzes Leben auf ihn ausrichte. Dieses Bild des guten Hirten vor Augen habe und selbst diesem nacheifern will. Gerade dann, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann nimmt er uns auch mit in die Verantwortung mit hinein. Die Liebe, die wir von Gott empfangen, die dient nicht nur einfach nur uns. Sie fordert heraus, dass wir diese Liebe auch weitergeben. Seine Schafe weiden, eine Aufgabe, die Petrus hier mitgegeben wird, eine Aufgabe, die auch uns irgendwo gilt. Zumindest dann, wenn wir wie Petrus einstimmen in dieses Ja, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Eine Aufgabe, in der wir Christus folgen. Seine Schafe weiden, den Menschen in meinem Leben seine Liebe weitergeben. Und das sind nicht einfach nur irgendwie Menschen, denen ich diene, sondern es sind Menschen, die zu Gott gehören. Haben wir das im Blick? Gerade die Menschen, die Gott mir in mein Leben hineingestellt hat, die sind nicht dafür da, damit es mir in meinem Leben gut geht, sondern die sind Gottes Schafe. Die sind diejenigen, für die Gott ebenfalls sein Leben gegeben hat, für die Gott ebenfalls diese unbeschreibliche Liebe, diese tiefe Liebe gegeben hat, sein Leben gegeben hat. Die Menschen um uns herum, auch sie sind Schafe unseres Herrn. Und ich darf mich ebenfalls als sein Schaf wissen. Und doch darf ich auch wissen, Herr, wenn ich dieser Liebe voll und ganz zustimme, dann darf ich auch dein Wort weitergeben. Gerade denjenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, denen darf ich verkünden, du bist der gute Hirte und zu dir dürfen sie kommen. Ich darf sie begleiten, ein Mitarbeiter im Team Gottes werden. Ein Stück weit eine Herausforderung, die eben in dieser Liebe mit drinsteckt. Aber darum geht es auch in der Nachfolge, in der Liebe Jesu Christi, sein wie er ist. Er ist der gute Hirte, ihm folgen wir nach und auch wir dürfen Hirten werden für die Menschen, die Gott uns in unser Leben hineingestellt hat. Ich bete noch und lade euch ein, dass ihr ja eben vor diesen einen Herrn und Gott kommt. Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine Schafe sind, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, du bist der gute Hirte, du kümmerst dich um uns. Herr, und das ist gut, denn wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserem Leben mehr als alles andere. Herr, und wenn wir sagen, wir lieben dich, wir wollen dir nachfolgen, dann dürfen wir auch andere Leute in unserem Leben anleiten, dir zu folgen. Denn diese Liebe, die du in uns hineingibst, sie ist dazu da, sich zu potenzieren, zu vervielfältigen, größer zu werden. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns ermöglichst, diese Liebe weiterzugeben. Schenk du uns in unseren Blick hinein, wo wir ja eben selbst auch zu Hirten werden für die Menschen um uns herum. Denn auch sie gehören dir. Du hast dein Leben gegeben, damit alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen. Amen.